In Deutschland ist eine neue Debatte um die aktive Sterbehilfe entbrannt. Darf man einen schwer kranken Menschen auf Verlangen töten? Die Kritiker sagen nein und fordern einen Ausbau der Palliativmedizin. Die Befürworter berufen sich auf das Selbstbestimmungsrecht eines schwer Kranken und seinen verständlichen Wunsch, in Würde zu sterben. Wie sieht ein würdevoller Tod aus? Darüber diskutieren beim 53. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Professor Dr. Monika Führer, Kinderärztin und Palliativmedizinerin sowie Leiterin von HOME, Hospiz ohne Mauern in München, Franz Müntefering, ehemaliger Bundesminister und SPD-Bundesvorsitzender, Professor Dr. Udo Reiter, Journalist, ehemaliger MDR-Intendant sowie Buchautor, gestatten, dass ich sitzen bleibe. Dr. Michael de Ridder, Internist, Intensivmediziner sowie Buchautor »Wie wollen wir sterben?« und Professor Dr. Christiane Wopen, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Die Gesprächsleitung haben Uli Blumenthal, Deutschlandfunk und Andreas Sendker, Die Zeit.
Töten Sie mich, sonst sind Sie ein Mörder. Mit diesen Worten wendet sich der sterbende Franz Kafka an seinen ärztlichen Freund Robert Klopstock und bittet ihn um eine Morphinspritze, um sein Leiden zu beenden. Der Freund hilft. Dürfen Ärzte das? Darf jemand über seinen Tod bestimmen, auch wenn er ihn selbst nicht mehr herbeiführen kann? Oder muss man das Sterben als Teil des Lebens akzeptieren lernen? Herr Reiter, ich habe von Ihnen ein sehr drastisches Zitat gefunden. Ich möchte nicht als Pflegefall enden, schreiben Sie, der von anderen gewaschen, frisiert und abgeputzt wird. Ich möchte mir nicht den Nahrungsersatz mit Kanülen oben einfüllen und die Exkremente mit Gummihandschuhen unten wieder rausholen lassen. Ich möchte nicht vertrotteln und als freundlicher oder bösartiger Idiot vor mich hindämmern. Und ich möchte ganz allein entscheiden, wann es soweit ist und ich nicht mehr will, ohne Bevormundung durch einen Bischof, Ärztepräsidenten oder Bundestagsabgeordneten. Wenn Sie das alles nicht wollen, was wollen Sie dann? Wie wollen Sie sterben?
Also das, was Sie jetzt gerade zitiert haben, ist eigentlich der Kern meines Ansatzes. Ich habe im letzten Jahr mal meine Memoiren geschrieben und gefunden, dass ich insgesamt trotz 48 Jahren im Rollstuhl ein schönes und selbstbestimmtes Leben geführt habe. Und in meinem Alter muss man sich dann ja auch langsam überlegen, wie soll denn das letzte Stück aussehen und wie soll es zu Ende gehen. Und da komme ich zu dem Ergebnis, dass genau das, was Sie jetzt vorgelesen haben, ich nicht will. Ich möchte nicht von anderen abhängig sein und seien sie noch so freundlich und gut ausgebildet. Ich will kein Pflegefall werden, sondern ich will, bevor ich praktisch mein Ich verliere, was ja in solchen Situationen schrittweise passiert, selber sagen können, nein, danke, es war gut. Ich will mich dann aber auch ungern aus einem Hochhaus stürzen, da käme ich sowieso nicht aufs Fensterbrett, will mich auch nicht vor einen Zug werfen, wie das jeden Tag drei Leute in Deutschland machen und möchte mich auch nicht aufhängen, wie das 5000 jedes Jahr in Deutschland machen, sondern ich möchte dann Hilfe haben, professionelle Hilfe, die mir einfach erlaubt, anständig und schmerzfrei und würdevoll aus diesem Leben zu gehen. Und dass das geht, das zeigen ja andere Länder und ich verstehe überhaupt nicht, warum das in Deutschland hier nicht gehen soll.
Franz Müntefering. Franz Müntefering, es ist eine schwere Frage, in meinem Alter Sie zu fragen, wie möchten Sie sterben? Ich hoffe, Sie nehmen sie mir ernst einerseits, aber Sie nehmen sie mir auch ab. Also wie möchten Sie sterben?
So wie die meisten Menschen. Im letzten Jahr, vor zwei Jahren ist die Zahl, sind etwa 870.000 Menschen gestorben in Deutschland. 98,8% ein Tod ohne Selbsttötung. Das sind die meisten. Darüber sprechen wir auch ein bisschen wenig. Und ich finde schon, dass auch das Wort der aktiven Hilfe ein sehr problematisches ist, weil alle 870.000 brauchen Hilfe. Sterben ist nicht leicht. Und deshalb ist es richtig, darüber zu sprechen, was müssen wir eigentlich in dieser Gesellschaft tun, damit dieses letzte Stück Leben, das Sterben, gelingen kann. Ich weiß, dass es extreme Situationen gibt, über die wir sicher gleich noch sprechen. Ich persönlich wünsche mir nicht mal das, was ich mir lange Zeit gewünscht habe, nämlich, dass ich tot umkippe irgendwie. 5-Sekunden-Tod oder so. Das sind aber auch nur 5%. Die anderen brauchen länger dafür, das wissen wir. Und ich wünsche mir, dass ich erstens noch 26 Jahre Zeit habe, dann bin ich 100. Ist er erlaubt. Und dass ich möglichst ohne große Schmerzen, das geht, und gut betreut, auch das geht, das letzte Stück gehe. Ich habe das auch erlebt und das prägt dann natürlich auch bei meiner Mutter, bei meiner Frau. Und ich hoffe, dass ich diese Chance habe, so zu Ende zu kommen.
Sie haben ganz kurz gesagt, damit das Sterben gelingen kann, das heißt, dass es Ihnen gelingt oder dass es Ihnen mit Hilfe anderer gelingt?
Nein, dass es mir gelingt. Das geht immer um den, der da stirbt. Das ist ganz klar. Die Frage ist, welche Hilfe man dabei bekommt, ob man die Hand gehalten bekommt oder ob einem, ich sage auch das mal grob, der Hintern abgewischt wird, weil daran macht sich die Würde des Menschen nicht fest. Das ist wahr, mein Streiter mit Herrn Reiter. Und das. Ich Zeit habe, mit denen, die mir wichtig sind, nochmal zu sprechen und das Leben auch nochmal zu erleben. Ich glaube, dass wir offen darüber sprechen müssen, dass dieses Stück Sterben und die hospizliche Idee, die sich in Deutschland in den letzten Jahren 30 Jahren breit gemacht hat, etwas ist, was auch gelingen kann im Sinne von, ich weiß, dass es zu Ende geht. Das weiß ich, das akzeptiere ich, aber ich lebe das Stück noch. Ich laufe nicht weg davor und ich will auch nicht zu früh sterben, sondern ich will das, was ich haben kann, auch haben. Wir haben alle nur dieses eine Leben, das gibt es nie wieder, dieses Individuum. Und deshalb ist mir das auch sehr viel wert. Ich möchte schon so lange wie möglich haben.
Herr de Ridder, dazu zum Hintergrund, Sie leiten ein Hospiz hier in Berlin.
Gestatten Sie mir, dass ich ganz direkt auf Sie eingehe, Herr Müntefering. Sie sagen, die Menschenwürde macht sich nicht daran fest, ob Sie sich selber den Hintern abputzen oder andere. Das ist etwas, was Ihnen so gar nicht zusteht zu sagen. Denn die Menschenwürde, so wie unsere Verfassung sie versteht, ist an keiner Stelle definiert, sie ist aber garantiert. Denn nur der einzelne Mensch, und das ist das, was ich eigentlich sagen will, nur der einzelne Mensch, der Grundrechtsträger, der Träger dieser Würde, ist befugt, darüber zu befinden, was seine Würde ausmacht und wie weit sein Leben und seine Gesundheit zu schützen sind. Und das kann für den einen genau das sein, was Sie sagen. Und wenn Sie das nicht stört, dass Sie den Hintern sich von anderen abputzen lassen, um in diesem drastischen Bild zu bleiben, dann ist das allein Ihre Sache. Aber Sie können nicht sagen, dass das für Herrn X und Herrn Y und Frau Z auch zu gelten hat. Denn nur diese Menschen entscheiden, was ihre Würde ist. Das ist die Grundlage dessen, worüber wir heute hier sprechen.
Hintergrund der Debatte ist ja auch, dass es eine gesetzgeberische Initiative gibt, die aktive Sterbehilfe in Deutschland, die organisierte Sterbehilfe in Deutschland möglicherweise unter Strafe zu stellen. Frau Wuppen, können Sie uns die Begriffe einmal bitte definieren? Was ist eigentlich passive, was ist aktive Sterbehilfe, was dürfen Ärzte in Deutschland und wo ist der Graubereich, den wir vielleicht definieren müssen, über den wir jetzt gerade streiten und wo dieser Aspekt der Menschenwürde ein ganz wichtiges Argument ist.
Das mache ich natürlich sehr gerne, versuche es auch sehr kurz zu machen. Ich möchte aber trotzdem erst auf den Begriff der Würde eingehen, mit tatsächlich nur einem Satz. Darüber, was die Würde ist, kann nicht jeder Mensch für sich alleine entscheiden, denn die Würde hat der Mensch. Egal, ob er denken kann, wie krank er ist, welcher Rasse er angehört, was auch immer, der Mensch hat die Würde. Aber was würdevolle Umstände sind, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich glaube, dieser Unterschied ist nochmal wichtig. So, jetzt zu den Begriffen. Üblicherweise sagt man aktive Sterbehilfe. Den Begriff sollte man eigentlich ganz von der Bildfläche verschwinden lassen. Das ist eine Tötung auf Verlangen. Und wenn es keine Tötung auf Verlangen, sondern ohne Verlangen ist, dann ist es Tötung. Dann ist es auch keine aktive Sterbehilfe. Eine passive Sterbehilfe im herkömmlichen Sinne heißt ja, dass man etwas unterlässt, dass man eine lebensverlängernde Maßnahme entweder überhaupt nicht erst beginnt oder sie nicht fortführt. Das liegt daran, dass jeder Eingriff in den Menschen eine Körperverletzung erstmal ist und nur dadurch gerechtfertigt ist, dass man eingewilligt hat. Wenn man jetzt in die Fortsetzung lebenserhaltender Maßnahmen nicht einwilligt, ist es eigentlich eine Körperverletzung. Passive Sterbehilfe heißt also, man lässt das Sterben zu. Der Patient stirbt aufgrund der Krankheit und es wird eben nichts dagegen getan. Bei der aktiven Sterbehilfe würde er aufgrund seiner Krankheit noch nicht versterben, sondern er wird getötet dadurch, dass man ihm ein todbringendes Medikament verabreicht. Bei dem assistierten Suizid oder der Beihilfe zur Selbsttötung ist es so, dass derjenige sich selber tötet, also die Tatherrschaft liegt bei dem Patienten, aber er braucht die Hilfe, um das geeignete Medikament, das Mittel dazu zu bekommen, das ist dann die Beihilfe. Eine weitere Form ist auch ein ganz, also eigentlich ein Unwort, indirekte Sterbehilfe. Das heißt, es werden Schmerzmedikamente, in der Regel sind es gegeben, die in hoher Dosierung dazu führen, dass der Tod, jedenfalls wird das so angenommen, zu einem früheren Zeitpunkt eintritt, als er ohne diese Medikamentengabe eingetreten wäre. Das ist aber oft ein Irrtum, denn gerade die Schmerzmedikation, wenn sie vernünftig erfolgt, oft gibt es ja jetzt auch mittlerweile die Kombination von den Medikamenten, führen in der Regel durch die Entspannung des Körpers und durch die Wegnahme des Stresses zu einem, ja zumindest sogar vielleicht längeren Leben und gar nicht zu einem kürzeren. Also den Begriff kann man eigentlich auch problemlos aus der Debatte entfernen, denn entweder es ist wirklich eine Therapie, dann sollte man sie auch so nennen, weil es eine gerechtfertigte Schmerztherapie ist, mit vielleicht Nebenwirkungen. Oder man überdosiert in der Absicht, den Tod früher herbeizuführen, dann ist es aber eine Tötung. Ja, also wir können es problemlos anders zuordnen. Und dann gibt es noch was ganz Kompliziertes, das ist die sogenannte palliative Sedierung. Das heißt, da wird jemand mit Medikamenten in seinem Bewusstseinszustand so, ja, wie soll man das jetzt sagen, also so in die Bewusstlosigkeit, in die Sedierung hineingeführt, dass er daraus entweder dann auch nochmal erwacht, wenn man die Medikamente reduziert, oder dann tatsächlich bis zum Tod in dieser Sedierung gehalten wird.
Wenn man in Deutschland die Menschen fragt, möchten sie die Möglichkeit haben, Hilfe zur Selbsttötung zu bekommen, sagt eine Mehrheit, 2/3 sagen, ja, kann ich mir unter bestimmten Umständen vorstellen. Wenn man Ärzte fragt, wären sie bereit, diese Hilfe zu leisten, sagt etwa 1/3 der Ärzteschaft, ja, unter ganz, ganz bestimmten Umständen. Es scheint sich also etwas zu bewegen und zu verändern in der Gesellschaft. Und es gibt aber eine politische und von Teilen der Ärztefunktionäre geleitete Gegenbewegung, die sagt, Moment, das ist eine abschüssige Bahn, auf die wollen wir erst gar nicht kommen. Also assistierter Suizid, vielleicht in diesem Graubereich weiterbehalten, in dem wir jetzt gerade sind, aber auf keinen Fall das weiter sich entwickeln lassen, was wir jetzt schon sehen, nämlich das Auftreten von Sterbehilfeorganisationen. Was wäre die Position des Deutschen Ethikrates dazu? Sie haben darüber diskutiert, wie müssen wir das in Deutschland regeln, welchen Rat geben wir der Politik? Sie sind ein politikberatendes Gremium. Gibt es eine Position, eine eindeutige?
Also wenn ich jetzt hier als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates spreche, dann tue ich das nicht für den Deutschen Ethikrat, weil wir uns dazu noch keine Meinung gebildet haben, keine abschließende. Ja. Das heißt, es sind jetzt meine persönlichen Auffassungen, die ich hier nenne. Ich kann natürlich auch berichten über das, was im Ethikrat diskutiert wurde, beispielsweise anlässlich des Gesetzentwurfs, den es gab zur gewerbsmäßig organisierten Suizidbeihilfe. Wieder so ein Wortungetüm. Das heißt, mit der Beihilfe zur Selbsttötung soll Geld verdient werden, um es mal kurz zusammenzufassen. Bei dem Gesetzentwurf hat der Deutsche Ethikrat, da spreche ich jetzt wirklich für den Ethikrat, einmütig gesagt, dass dieser Gesetzentwurf mehr Probleme schafft als löst. Denn implizit werden damit ja andere, nicht kommerziell orientierte, organisierte Angebote von Suizidbeihilfe genehmigt, gebilligt. Ja, wenn man nur das eine verbietet, muss das andere offensichtlich irgendwie erlaubt sein. Und wir sahen das als ein Problem an. Die Ärzte sahen das auch als ein Problem an und haben gesagt, wir brauchen genau zu dieser viel breiteren Fragestellung, wie möchten wir eigentlich mit Sterben und Tod in unserer Gesellschaft umgehen, eine gründliche Debatte haben, bevor wir so einen kleinen Bereich irgendwie regeln und den dann in problematischer Weise.
Frau Führer, was ist das für ein Bild in der Gesellschaft vom Leben, von den letzten Jahren des Lebens, von den Jahren auch des Krankseins und der Sicht, der Aussicht auf das Sterben, auf den Tod. Was ist das für eine Stimmung in der Gesellschaft, dass wir über so ein Thema sehr emotional natürlich diskutieren, aber sehr stark auch sozusagen unter dem Aspekt, ich will keine Schmerzen, mir wird keiner helfen, ich werde nicht ausreichend betreut sein. Wenn ich Erstickungsanfälle habe, wird man mir nicht helfen. Also eigentlich hat man so das Gefühl, wir zeigen, dass es eine ganz, ganz schlimme Zeit ist, sodass man über dieses Thema dann auch sehr absolut redet, indem man sagt, Sterbehilfe ja oder nein. Oder ist das Bild völlig falsch?
Für mich ist spannend, dass es eine neue Diskussion gibt, die den Sterbenden in einer Weise in den Mittelpunkt stellt, die ihm sozusagen die Aufgabe gibt, ich spreche jetzt Sie auch an, gelingen zu sterben. Das ist eine neue Aufgabe. Was müssen wir im Leben eigentlich noch alles leisten? Wir müssen jetzt auch noch richtig sterben. Das, glaube ich, ist ein Aspekt, den gab es vor vielen Jahren, gab es den noch gar nicht. Da gab es eine Deutungshoheit, zum Beispiel der Spiritualität, sprich der Kirchen zum Beispiel. Es gab irgendwann auch die Deutungshoheit der Ärzte, die es Gott sei Dank in dieser Weise nicht mehr gibt. Jetzt ist der Sterbende derjenige, der gelingend sterben muss. Und was ich auch immer wieder raushöre, ist die Frage der Autonomie. Und da ist mir wichtig einzubringen, und das sieht man besonders in der Kinderpalliativmedizin, für die ich heute hier sitze, und das hat ja auch den Hintergrund der belgischen Gesetzgebung, wir leben Autonomie in Beziehung und nicht als Elementarteilchen, die freischwebend im Raum sind. Gerade in der Kinderpalliativmedizin erleben wir ja, dass die Kinder eingebettet in den Familienverband ihre letzte Lebenszeit, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, verbringen. Und diese Lebenszeit ist unglaublich wichtig für alle die Menschen, die rund um diese Kinder sind. Für die Eltern, für die Geschwister, für diejenigen, die weiterleben müssen mit diesem Sterben. Und Palliativmedizin ist angesprochen worden, Hospizbewegung. Es geht sehr viel um das Wie des Sterbens. Und dazu können wir sehr viel beitragen, nämlich zum Beispiel die Frage Schmerz oder Symptome. Ich glaube, dass sich die Frage der Selbsttötung ganz selten darstellt, wo Symptome nicht gelindert werden können. Das können wir tatsächlich den Menschen als Ärzte versichern, sondern eher da, wo plötzlich sich die Sinnfrage stellt. Also wo Menschen ihren Sinn im Leben verlieren.
Franz Müntefering. Ja, ich will doch noch mal ganz schnell auf das Gelingen kommen. Ja. Weil in den letzten 30, 35 Jahren haben wir in Deutschland eine Diskussion dazu geführt. Das ist ja nicht neu, was wir jetzt machen. 1984 gab es das erste Hospiz, glaube ich, in Aachen. Hospizähnliche Ansätze gab es vorher schon. Wir haben dann über die Palliativmedizin gesprochen, über die Möglichkeiten, die sich damit verbinden, Schmerz zu reduzieren. Das Sterben war früher nicht schöner als heute, sondern wir haben eine positive Entwicklung gemacht. Und deshalb bin ich auch so empfindlich gegenüber dieser Art und Weise, wie über Menschen gesprochen wird, die pflegebedürftig sind. Und man muss ja an die denken, die da liegen, und an die, die sie begleiten. Was ist das eigentlich für ein Bild, was man davon macht? Wie wertvoll ist das eigentlich, was da gelingt? Und deshalb sage ich, auch die Tatsache, dass die Zahl der Suizide ja, seit 1980 ungefähr halbiert ist, das kann mir auch keiner sagen, woran das eigentlich liegt. Ich gebe auch mit einer Grauzone geben, das kann ich alles sehen. Aber ich sage, es ist nicht schlechter geworden, diese Betreuung in dieser Phase, sondern eher besser und zielgerichteter. Und daran müssen wir arbeiten. Und deshalb, wenn es um Hilfe geht, sage ich ja, alle in den Blick nehmen. Alle in den Blick nehmen. Alle 870.000 und nicht nur die 1,2%, denen auch. Aber da muss ich sagen, die Hälfte davon sind depressiv. Vielleicht könnte man ihnen ja helfen. Wenn aber ein Mensch krank ist, kann ich den eigentlich gehen lassen? Kann ich eigentlich sagen, gut, dann mach das mal. Oder muss ich ihm nicht sagen, ich versuche dir zu helfen? So, und ich weiß um die Begrenztheit dieser Dinge, nur ich möchte schon darauf bestehen, dass dies eine wichtige Debatte ist und dass das nicht eine Überhöhung ist, das Gelingen, sondern dass es darum geht, wirklich in der Gesellschaft darüber zu sprechen, was können wir tun, damit das letzte Stück des Lebens, das Sterben, nicht abgeschnitten wird, sondern dass wir dafür die nötige Zeit, auch das nötige Geld zur Verfügung stellen. Das ist eine Herausforderung, die nächsten Jahre und Jahrzehnte nochmal dramatisch anwachsen wird. Weil so viel älter werden, und deshalb ist das eines, was auch unter Nützlichkeitserwägung angesprochen werden muss. Also Entschuldigung, ich wollte damit nur sagen, ich bin doch der Meinung, dass man das Gelingen aufnehmen muss, dass man versuchen muss, ja, was können wir eigentlich tun, damit die Menschen Mut haben, auch die Zuversicht haben für dieses letzte Stück des Lebens.
Udo Reiter. Also gar keine Frage, was hier auf dem Sektor Palliativmedizin, Hospizbewegung passiert, ist vernünftig und unterstützenswert und muss in Zukunft auch ausgebaut werden. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist nur, ist das der Weg, den nun alle gehen müssen? Es gibt ja vielleicht doch auch Leute, die das nicht wollen, die nicht in einem Zustand, wo sie mehr und mehr ihr eigenes Ich verlieren, sich von anderen pflegen zu lassen und meinetwegen auch schmerzfrei stellen zu lassen, sondern die, wie Hans Küng, immerhin katholischer Theologe, sagen, ich möchte nicht als Schatten meiner selbst bis zum Ende weiterleben müssen.
Ja, das hat er jetzt auch gesagt, hat es noch nicht gemacht.
Ja, er hat es nicht gemacht, aber ja. Für die, die es wollen, muss es einfach die Möglichkeit geben zu einem Ausweg, der einigermaßen menschenwürdig ist, dass sie sich eben nicht vor den Zug werfen oder aufhängen müssen, sondern dass es hier einen vernünftigen, begleitenden Suizid gibt. Und was mich so stört an dem Ganzen ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung, und zwar in allen Umfragen zeigt sich das, sich so etwas wünschen und so etwas wollen und dass es in der Politik nicht aufgegriffen wird, sogar im Gegenteil eine Bewegung gibt, die jetzige Gesetzeslage noch zu verschärfen, gegen den erklärten Willen der Bevölkerung. Und das, finde ich, ist nicht in Ordnung. Es muss auf der Basis von Freiwilligkeit und Selbstbestimmung auch diese Möglichkeit einer Exit-Strategie geben. Das ist mein Ansatz.
Herr de Ridder. Ja.
Ich würde gerne nochmal an das Gelingen anknüpfen, Herr Müntefering. Natürlich ist das Gelingen des Sterbens heute schon, ich würde doch sagen, schwieriger geworden. In einer Zeit, in der wir, und das ist etwa seit den 50er und 60er Jahren der Fall, in der wir über intensivmedizinische Möglichkeiten verfügen, über die wir vorher nicht verfügt haben. Das heißt, wir können wiederbeleben, wir können dialysieren, wir können Schrittmacher legen, wir können viele, viele Dinge tun, die das Leben verlängern. Das heißt auch, dass die Medizin trotz all ihrer Errungenschaften Existenzweisen geschaffen hat, die als tragisch zu bezeichnen sind. Ich erinnere an die Niedersächsin Frau Koch, die nach einem schweren Unfall hoch querschnittsgelähmt war mit einer dauernden Beatmungspflicht und die irgendwann den Wunsch äußerte, sterben zu wollen. Sie ist in die Schweiz gefahren, was gar nicht nötig gewesen wäre, weil sie hier hätte auch unter palliativer Sedierung, dieser Begriff fiel eben schon mal, hätte sterben können. Das ist nicht passiert, weil sie schlecht beraten worden ist, was über den Zustand der Justiz und auch über den Zustand der Ärzteschaft oder der beratenden Ärzteschaft hier aussagt, dass hier also Existenzweisen geschaffen werden unter Umständen, die zu ertragen irgendwann nicht mehr möglich ist für die Betroffenen. Es gibt natürlich Hochquerschnittsgelähmte und ich kenne einige, die mit ihrem Schicksal umzugehen lernen und dabei noch ein gutes Leben haben. Aber wer das wie für sich entscheidet, das entscheiden nicht Sie und nicht ich, das entscheidet letztlich der Betroffene oder die Betroffene selbst. Und ich wollte noch etwas zu dem sagen, was Sie sagten, Frau Wopen. Sie sagten, und das finde ich richtig, die Ärzteschaft braucht Zeit, um sozusagen eine interne Meinungsbildung zu finden. Was ist 2011 passiert? Wir haben meinen Bundesärztekammerpräsidenten Montgomery, der im Juni auf dem Kieler Ärztetag sozusagen handstreichartig durchgesetzt hat, dass die Bundesärztekammer die Empfehlung gibt, dass der ärztlich assistierte Suizid zu sanktionieren ist und Ärzte in irgendeiner Weise dann zu bestrafen sind. Gott sei Dank hat die Bundesärztekammer nur empfehlenden Charakter. Die Landesärztekammern müssen das umsetzen. Einige haben diese Empfehlung umgesetzt, andere nicht. Ich fand diesen Tag einen schwarzen Tag für die deutsche Ärzteschaft. Warum? Weil wir unseres individuellen ärztlichen Gewissens enthoben worden sind. Gewissen wurde von der Bundesärztekammer oder wird jetzt von der Bundesärztekammer quasi verordnet. Und ich persönlich bin ein Anhänger dessen, was der vormalige Bundesärztekammerpräsident Professor Jörg Dietrich Hoppe gesagt hat. Der hat gesagt zu dieser Problematik, der ist mittlerweile verstorben, Herr Hoppe, und er hat gesagt,
Die Suizidassistenz ist keine ärztliche Aufgabe, aber sie sollte möglich sein, wenn der Arzt das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Und genau das ist für mich jetzt der Kern der Debatte, wenn es darum geht, schaffen wir ein Sterbehilfegesetz, in Anführungszeichen, was Herr Gröhe gerne möchte, indem wir die Suizidassistenz, die ärztliche, untersagen. Und das ist durchaus in all den Publikationen nicht klar. Herr Gröhe möchte jegliche Suizidassistenz untersagen, und zwar die von Angehörigen und auch die von Ärzten. Richtig finde ich, dass organisierte Sterbehilfe, vor allen Dingen gewerbsmäßige, untersagt wird, denn diese Art der Hilfeleistung gehört für mich in den Intimraum von Arzt und Patient. Nur ein Arzt, der seinen Patienten kennt, der seine Leidensgeschichte kennt, der seine Krankheitsverarbeitung kennt, kann oder hat sozusagen die Kompetenz und hat die Nähe zu seinen Patienten, um eine solche schwierige Entscheidung treffen zu können und zu beurteilen, ob der Patient, ob er damit konform gehen kann und ob er selber letztlich überzeugt ist, auf diese Weise zu helfen.
Das ist aber nicht das, was Herr Reiter von mir. Wir reden über sehr unterschiedliche Dinge.
Moment, ich rede jetzt gerade über das, was ich mir für die Ärzteschaft vorstelle.
Ja, na gut. Die Debatte wird ja gerade in diesem Jahr noch einmal angeheizt, dadurch, dass in Belgien gerade entschieden worden ist, dieser ärztlich assistierte Suizid sei auch für Minderjährige möglich. Darauf haben Sie vorhin schon angesprochen, Frau Führer. Aus Ihrer eigenen Erfahrung, Sie begleiten Kinder, die sterben müssen, Sie begleiten die Familien. Ist das eine Option, die an Sie herangetragen wird? Manchmal gibt es Fälle, in denen man sich vorstellt, das muss eine Option sein, oder ist das Anzeichen dafür, dass wir da tatsächlich auf diese abschüssige Ebene geraten, nicht einwilligungsfähige Menschen zu konfrontieren? Schildern Sie vielleicht mal aus Ihrer Praxis, was Sie da erleben.
Aus der Praxis haben wir es eigentlich mit dem Gegenteil zu tun. Mit dem Ringen der Kinder, der Jugendlichen vor allen Dingen und auch der Eltern um das Leben dieser Kinder. Das heißt, es ist eigentlich, vorhin ist das im Anfang so schön angesprochen worden, das nicht mehr oder nie mehr, da ist es oft häufig, dass noch nie irgendwas erlebt haben, tun können. Das spielt bei den Jugendlichen eine ganz große Rolle, in dem Alter darf man nicht sterben müssen. Und deswegen ist es häufig ein Ringen darum, und ich habe ganz intensiv nachgedacht und mir fällt eine junge Patientin ein, da gibt es auch einen Film darüber, das ist Wenke gewesen mit einem Hirntumor, die sich sehr intensiv auf ihren Tod vorbereitet hat. Und es gab einen Punkt in ihrer Geschichte, wo sie tatsächlich dann, nachdem sie sich intellektuell damit auseinandergesetzt hat, gespürt hat, wie sie die Kräfte verlassen haben und sie damit gehadert hat, dass ihr Engel sie nicht jetzt holt. Das war das einzige Mal, wo ich konfrontiert war tatsächlich mit dieser Frage. Da ging es nicht um Schmerzen, sondern da ging es eigentlich darum, dass Wenke in diesem Moment allein war mit der Tatsache, habt ihr eigentlich verstanden, dass ich wirklich sterben muss? Und das ist die Erschütterung, die eigentlich bei jedem Kind, in jeder Familie und auch bei jedem Jugendlichen kommt, ist, es ist wirklich jetzt so, dass ich dieses Leben hergeben muss. Und das war nicht die Bitte an mich, bitte bring mich um, also nicht nach aktiver Sterbehilfe, sondern es war die Notwendigkeit einer Begleitung einer Familie, die noch Normalität versucht hat zu leben und die dann verstanden hat, sich mit Wenke zurückzuziehen und sie auf diesem Weg in dieser dann auch gehaltenen Atmosphäre zu begleiten. Da war sie ein Stück weiter und war allein mit dieser Gewissheit und deswegen kam dann auch diese Notwendigkeit. Und ich glaube, dass wir manchmal daran vorbeigehen, an den echten Bedürfnissen. Es geht nicht um Schmerz und wenn, dann geht es um den existenziellen Schmerz, nicht um den körperlichen, sondern den existenziellen Schmerz, sterben zu müssen.
Herr Reiter, wenn ausgeschlossen war, dass man dieses Gelingen, ich finde diese Formulierung eigentlich sehr sympathisch, des Lebens, der letzten Lebensphase des Sterbens, wenn man das nicht dem Markt und den Geschäften überlassen will, wem darf man es dann und wem kann man es überlassen? Der Politik, Fragezeichen, einem Gesetz, das alles regelt, der Ethikrat, der möglicherweise 42 sagt und wir wissen trotzdem nicht, was er meint. Also wie ist Ihre Perspektive? Wie kann man dieses Gelingen so absichern, dass sich alle Beteiligten an diesem Gelingen beteiligen können und sicher sind, dass sie es zum Wohle des Menschen, desjenigen machen und auch zu ihrem Wohle machen, denn sie nehmen ja Abschied.
Also ich denke, das wurde vorher schon angedeutet, die entscheidende Rolle hat jeder für sich selbst. Ich will diese Entscheidung selbstbestimmt treffen und will mir sie nicht vorschreiben lassen von irgendwelchen Gruppierungen. Und selbst die Rolle des Arztes, die Sie gerade angesprochen haben, geht mir eigentlich ein bisschen zu weit. Ich will Hilfe haben, aber die Entscheidung, die kann ich schon selber treffen. Da brauche ich keine Unterstützung und Beratung. Klar ist, dass man Ärzte nicht dazu zwingen darf und kann, aber es gibt ja genügend Ärzte, die dazu bereit wären, und deswegen muss man halt Organisationen schaffen, in denen das dann geschehen kann. Es gibt ja Exit oder Dignitas. Ich denke, solche Einrichtungen wären ein vernünftiger Weg. Und immer der Vorwurf, dass das gewerbsmäßig sei, den verstehe ich nur ganz und gar nicht. Der ganze Medizinbetrieb ist gewerbsmäßig. Jedes Krankenhaus erzielt Gewinn. Jede Arztpraxis. Oder schauen Sie sich die Frage am Lebensbeginn an. 100.000 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr in Deutschland zahlt alle, ohne mit der Wimper zu zucken, die Krankenkasse. Aber bei der Sterbehilfe, wenn dafür was abgerechnet wird, dann soll das plötzlich das absolute Böse sein. Und das Verwerfliche, das erschließt sich mir gar nicht. Also ich will die Selbstbestimmung für jeden Einzelnen. Wenn er ins Hospiz gehen will, soll er gehen. Aber wenn er nicht gehen will, muss er auch diese Möglichkeit haben und dazu einen vernünftigen Weg. Und das kann nicht gesetzlich verboten oder unter Strafe gestellt werden. Das finde ich absurd.
Frau Professor Wuppen.
Ich hätte noch mal eine Rückfrage, aber dazu muss ich erklären, warum ich mit meiner Position wirklich vollständig mit Herrn de Ridder einig bin. Das hat eigentlich im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist, wenn man sterbende Menschen begleitet oder Menschen mit Todeswunsch begegnet, dann merkt man sehr oft, dass sie eine Ambivalenz haben, dass da der Todeswunsch ist, aber gleichzeitig auch noch ein Lebenswunsch. Ja. Und insofern finde ich es sehr gut, wenn jemand an der Seite dieser Menschen ist, der diese Ambivalenz auch ganz achtsam aufnehmen kann und sie begleiten kann. Denn das kann auch in Wellenphasen laufen. Jeder Palliativmediziner sagt Ihnen, dass je nachdem, in welchem Zustand man ist, da mal das eine, mal das andere im Vordergrund steht. Und ich möchte, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo an der Seite solcher Menschen professionelle Mitglieder, natürlich auch die Familie, Freunde sind, aber professionelle Vertreter sind, die ein Gefühl dafür haben und die damit umgehen können. Und die nicht unter einer merkwürdigen Vorstellung von Selbstbestimmung sagen, na, der hat jetzt gesagt, jetzt will er sterben, dann ist ja auch gut. Und jetzt kommt meine Rückfrage eigentlich an Sie. Sie reden immer über sich, das finde ich auch vollkommen in Ordnung und dazu ist auch nichts zu sagen. Aber wenn man das jetzt zu einem Normalfall für diese Gesellschaft macht, was setzt man damit für ein Signal? Ja, wird es dann normal, einen Verein in Anspruch nehmen zu sollen, weil man alt ist, weil man anderen zur Last fällt, weil man vielleicht teuer ist in der Pflege oder so etwas? Gibt es dann so ein gesellschaftliches Klima von, ich sollte mich jetzt hier doch mal lieber vom Acker machen, damit die Belastungen irgendwie nicht zu groß werden? Und wenn das dann so leicht ist und keiner irgendwie drauf schaut und mal zurückfragt, vielleicht ist es ja noch gut zu leben, vielleicht, also mal erspüren, ob da noch so etwas wie ein Lebenswille da ist. Ich möchte einfach Strukturen haben in dieser Gesellschaft, die den letzten Ausweg nicht verbauen, die es dem Arzt möglich machen, seinem Gewissen zu folgen, aber nicht einfach, weil er es anbietet oder dann am besten noch wie der Verein Sterbehilfe Deutschland als Turbosuizid für die Reiche. Je mehr man bezahlt, desto schneller kriegt man es. Sondern, ja, gucken Sie sich die Satzung mal an, so ist das. Aber meine Rückfrage an Herrn Reiter ist es, was Sie nämlich, wenn ich Ihre Veröffentlichung richtig verstehe, sagen ist, ja, wenn es dann eine Fehlentscheidung gibt, Pech kommt überall vor. Dafür ist mir das Leben dann doch ein bisschen zu wichtig.
Herr Reiter, öffnen also Sie den Reigen der Antworten. Ja. Letztlich gehen wir jetzt einmal das Podium durch.
Also ich würde es nicht so salopp formulieren, wie
das
Sie sagen.
Das war fast wörtlich zitiert.
Aber, nee, nur fast, das ist das Entscheidende. Aber die Selbstbestimmung hat einen ganz hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Das ist praktisch die Vorstellung, auf der unsere ganze Verfassung, unser Grundgesetz beruht. Und das kann man nicht einfach aus irgendwelchen Betreuungsabsichten und seien sie noch so gut für bestimmte Lebensbereiche dann ausschließen und erklären, jetzt gilt es plötzlich nicht mehr, sondern jetzt entscheiden wir für den. Dass das Angebot da ist, jemand in so einer schwierigen Phase zu beraten, völlig d'accord. Aber dass ich gezwungen werde, mich betreuen zu lassen und dann plötzlich nicht mehr über mein eigenes Leben selbst bestimmen zu dürfen, das geht mir ganz entschieden zu weit. Und jetzt will ich noch was sagen, die Leute in der schwierigen Phase, vielleicht mit Depressionen oder man sagt dann immer als Beispiel Jugendliche aus Liebeskummer oder dergleichen, die erreichen Sie ja jetzt auch nicht, sondern die gehören ja zu den 10.000 im Jahr, die sich in Deutschland so umbringen. Während wenn man ein Verfahren einführen würde mit irgendwelchen Gesellschaften, in denen Ärzte tätig sind, die das machen, dann haben sie zumindest die Möglichkeit, den in dem Verfahren anzusprechen und dann vielleicht ihm ihre Rettung anzubieten. Wenn er sie nimmt, ist gut. Wenn nicht, ist es sein Recht. Und das meinte ich vorher, in einer freien Gesellschaft, wo sie frei entscheiden können, haben sie auch das Risiko, mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist der Preis der Freiheit und den will ich mir auch von niemand nehmen lassen.
Herr Ritter. Herr Reiter, dem würde ich gerne etwas entgegnen. Richtig verstandene Selbstbestimmung, und Sie haben ja völlig recht, unser Grundgesetz gibt uns diesen großen Freiheitsraum. Aber richtig verstandene Selbstbestimmung erfordert, also diese Freiheit erfordert Verantwortung bei dem, der diese Freiheit wahrnimmt. Und diese Verantwortung nehmen Sie nur dann aus meiner Sicht richtig wahr, wenn Sie in den Dialog gehen. Wenn Sie in den Dialog mit denjenigen gehen, die Ihre Umwelt, die Ihre Mitmenschen, die Ihre Angehörigen, die Ihre Freunde, die Ihr Arzt sind. Und ich denke, ich bin als Arzt, der Suizidhilfe leistet, kein Dienstleister. Ich bin zwar Arzt, aber ich bin auch jemand, der im Dialog mit Ihnen ist. Ich bin ein Mitmensch von Ihnen. Und als dieser sind auch Sie in gewisser Weise, ich sag mal, verpflichtet. Formal sind Sie es nicht, Sie haben formal recht. Aber eigentlich sind Sie verpflichtet, mit mir in einen Dialog zu gehen und mich zu überzeugen. Und ich möchte überzeugt werden von Ihnen, wenn Sie Suizidhilfe wollen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass ich ein offenes Ohr habe und dass ich nicht meine Wertvorstellungen den Ihren überstülpe. Es geht darum, dass Sie mir plausibel machen und durchsichtig machen, transparent machen, dass ich es nachvollziehen kann. Und dann denke ich, ist das ein Vorgang, ist das ein Akt, der unter Umständen nicht nur ethisch gerechtfertigt ist als Arzt, sondern der sogar ethisch geboten sein kann.
Darüber können wir reden.
Frau Führer. Ja.
Was ich raushöre bei Ihnen, Herr Reiter, ist ganz stark das Einfordern von Respekt. Von Respekt dieser Entscheidung gegenüber. Und ich glaube, wirklich eine große Rolle spielt der Respekt vor dem Leben, aber auch vor dem Tod. Und ich glaube, dieser Respekt vor der Entscheidung wird dann ganz oft mit Füßen getreten, wenn Ärzte, und jetzt komme ich da auf die ärztliche Rolle wieder zurück, wenn Ärzte sich davor drücken, Gespräche zur Prognose zu führen. Und wenn ich heute eine jugendliche Patientin habe, die 14 ist und die einen malignen Tumor hat und ihre Chemotherapie fortführt, weil sie einen Querschnitt hat und niemand hat den Mut, dem Mädchen zu sagen, dein Querschnitt wird davon nicht mehr weggehen. Und wärst du immer noch bereit, die Chemotherapie weiterzumachen, wenn du weißt, dass das so ist? Ich glaube, das ist dieser Respekt, den Sie berechtigterweise einfordern und wo wir uns Gedanken dazu machen, wie wir die Gespräche führen und wo Ärzte sich gerne, weil das so wahnsinnig schwer ist, auch retten in Gespräche darüber, was können wir therapeutisch alles machen und uns vor diesen Prognosegesprächen drücken. Also der Respekt auch vor dem Tod, vor dem Leben, ganz arg, aber auch vor dem Tod, der ist mir wichtig. Andererseits ist für uns als Palliativmediziner eine andere wichtige Voraussetzung für unsere Arbeit, dass wir nicht den Tod mitbringen. So viele Familien haben mir gesagt, wir hätten uns so viel leichter getan, sie früher in Anspruch zu nehmen und es wäre der Weg auch so viel leichter gewesen, wenn wir nicht so eine unglaubliche Angst vor der Palliativmedizin gehabt hätten. Das heißt, wenn das quasi etwas ist, was wir mitbringen, den Tod im Angebot und nicht die Lebensqualität, die sich die Palliativmedizin auf die Fahnen schreibt, dann tun sich unglaublich viele Menschen sehr viel schwerer, dieses wichtige Angebot anzunehmen. Sie sehen, in welchem Spannungsfeld wir uns da befinden.
Franz Müntefering.
Das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Ich bin nicht mehr im Bundestag, aber lassen Sie mich doch ein bisschen aus der Position heraus argumentieren, weil die Debatte, die wir jetzt machen, ist ja nicht neu. Wir haben also die Patientenverfügung diskutiert, haben ja über all diese Möglichkeiten gesprochen. Wir haben noch sozusagen abgeglichen, was kann man eigentlich machen, wie kann man damit umgehen. Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen ist ganz hoch anzusetzen, deshalb ist Suizid auch nicht strafbar, das ist richtig. Aber der Politiker, der Bundestag, der entscheidet, muss sich klar sein, dass er die Verantwortung fürs Ganze trägt. Und die Frage ist, wie weit macht man das auf, was passiert dann eigentlich? Also wenn ich sozusagen reite, umfassend mache, wir haben ja beim letzten Mal darüber diskutiert, und auf meine Frage, soll das für jedes Alter sein? Ja. Die Vorstellung, dass ich noch nicht schwer krank bin, dass ich nicht im Sterbeprozess bin, dass ich aber Angst davor habe, dass ich in 5 Jahren dement werde oder pflegebedürftig werde und jetzt hole ich mir den Cocktail ab. Und dass das organisiert ist und möglicherweise auch noch auf Krankenschein zu verschreiben, das ist für mich schon eine ziemlich schwierige Vorstellung. Dafür wird auch geworben werden. Darüber wird auch gesprochen werden. Und das finde ich, da muss man, weil so ein bisschen locker gesprochen wird über die Politik und Ärztefunktionäre, das ist schon eine wirklich schwierige Entscheidung. Was kann man eigentlich machen an der Stelle? Meines Erachtens kann es nicht die Lösung geben. Wir machen mal offen, wer will, der kann gehen, der muss das nicht begrünen, Selbstbestimmung. Ob er jetzt 15 ist oder 55, kann er machen, fertig. Kann das Alter wichtig sein? 74 finde ich eigentlich noch, kann man da gut dabei sein. Also, wo will man die Altersgrenze setzen? Mit wie viel kann ich da hingehen und sagen, ich hätte das gerne? Ist ein schweres Handicap, mit dem ich vielleicht auf die Welt gekommen bin, oder eine schwere Krankheit, ein Grund an sich, zu meinem Arzt zu gehen und sagen, das kann alles ganz schief laufen, also hilf mir, dass ich mich töten kann? Glaube ich nicht. Und dann gibt es Grenzsituationen, die ja eben hier beschrieben sind. Und dafür haben wir gesagt, machen wir eine Patientenverfügung. Und natürlich ist längst klar, auch den Politikern, so muss das auch sein, Schmerzminderung und Linderung geht vor Verlängerung der Lebenszeit. Lebensverlängernde Maßnahmen zu unterlassen oder auch abzubrechen, was ja lange umstritten war, ist möglich. Und das muss man auch wissen. Das heißt, ich glaube, dass, wenn man diese Anfragen an die Menschen stellt, bist du dafür oder dagegen, dann haben die sehr unterschiedliche Vorstellungen, jedenfalls nicht hinreichend über die Komplexität der Situation. Und wenn man das alles mal den Menschen erklärt hat, was da möglich ist, dann reduziert sich das schon sehr. Und dann geht auch jede Polemik da raus. Da bin ich auch wieder ganz gelassen und sage, ich weiß ganz genau, dass ich das nicht hinkriegen kann. Und wenn ich zu irgendeinem Vertrauen hätte, dann wäre das nicht eine Schiedsstelle, die das entscheidet, sondern der Arzt oder die Ärztin, die unmittelbar im Umfeld ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Gutachterkommission machen, die in Deutschland, die nun entscheidet, so. Darf sich umbringen, ja oder nein? Über einen Punkt haben wir noch nicht gesprochen, der mir aber begegnet, der mir ganz wichtig ist. Wir werden mehr alte Menschen sein und wir kommen in eine Situation, in der Nützlichkeitserwägungen eine zunehmend große Rolle spielen. Bei älter werdenden Menschen. Bei älter werdenden Menschen. Und ich möchte nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der älter werdende wissen, ich kann sehr schnell bei Mozartmusik und einem süßen Cocktail gehen, und kann alle, die mir lieb sind, entlasten von den Kosten, die sie mit mir haben und von allem, was da drin hängt. Und da sage ich Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Wenn wir schon sterben müssen, über Fragen nach einem selbstbestimmten und würdevollen Tod sowie die aktive Sterbehilfe diskutierten am Mittwoch beim 53. Zeitforum der Wissenschaft in Berlin Professor Dr. Monika Führer, Kinderärztin und Palliativmedizinerin in München, Franz Müntefering, ehemaliger Bundesminister und SPD-Bundesvorsitzender, Professor Dr. Udo Reiter, Journalist, ehemaliger MDR-Intendant, Dr. Michael de Ridder, Internist, Intensivmediziner sowie Buchautor »Wie wollen wir sterben?« und Professor Dr. Christiane Wopen, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Die Gesprächsleitung hatten Uli Blumenthal, Deutschlandfunk, und Andreas Sendker, die Zeit.